Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit Ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist Radioaktiv nicht verantwortlich.
Dopamin. Das Magazin rund um das Thema Parkinson. Die Sendung, in der es Informationen aus erster Hand gibt. Sendeverantwortlich ist Melanie Giebel.
Herzlich willkommen zu Dopamin, das Parkinson-Magazin. Mein Name ist Melanie Giebel und mein heutiger Gast ist Imke. Imke ist in ganz jungen Jahren an Parkinson erkrankt und die Zeit vor der Diagnose hatte sie einen ganz großen Kinderwunsch. Und ob sich dieser Kinderwunsch trotz Diagnose Parkinson erfüllt hat, das hören Sie in der heutigen Sendung. Seien Sie gespannt. Hallo Imke, herzlich willkommen bei mir in der Sendung bei Dopamin, das Parkinson-Magazin. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Ich bin auf dich ja aufmerksam geworden, weil du so einen richtig schönen, bunten Instagram-Account hast, der einem ja sofort ins Auge fällt. Ja, da habe ich gedacht, die muss ich unbedingt mal einladen, die Imke, und mal hören, was da für ein Mensch hinter steckt. Vielleicht magst du dich ja mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen und mal ein bisschen was über dich erzählen.
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich darüber sehr gefreut, war trotzdem auch sehr erstaunt. Es ist interessant, wie viel Aufmerksamkeit man in so einer kleinen Community dann auf einmal kriegt. Ich bin 41 Jahre jetzt alt, heiße Imke, wohne in der Nähe von Mainz in einem kleinen Dörfchen, in einem Weinörtchen in Hochheim am Main. Und bin Mama von Zwillingen, 5 Jahre alt sind die beiden jetzt, ein Mädchen und ein Junge. Und verheiratet, glücklich verheiratet und ja, mag Farbe. Das hat sich erst durch einen anderen Account gezeigt, der hieß damals Cheers to Color und da kam die Farbenfreude und als ich mich dann aber auch mehr mit dem Thema Parkinson auseinandergesetzt habe, habe ich dann einen zweiten Kanal aufgemacht. Die Farbe ist übergesprungen, das Thema war ein bisschen anderes und ja, das Thema Parkinson begleitet mich seit Ende 2018. Da habe ich die Diagnose bekommen und ja, seitdem bin ich viele Stufen durchlaufen, würde ich mal sagen. Ja. Das ist eigentlich so mal grob zu mir.
Ich habe so das Gefühl, wenn man auf deinen Account schaut, da berichtest du ja auch über Parkinson und auch über dein Leben, was dann da so gerade passiert. Und das macht einem doch gleich so viel ja, Hoffnung und Mut. Und jetzt, wo ich so auch weiß, was da für ein Mensch hintersteckt, finde ich das sehr beeindruckend. Also du hast gesagt, du bist 41 Jahre alt, du bist Mutter von Zwillingen, die noch ziemlich klein sind. Ja. Also ich weiß, meine Tochter war damals schon über 10, also ich glaube 12 war sie bei der Diagnose. Das ist nochmal ein anderes Alter, da kann man nochmal anders miteinander reden. Mit so zwei kleinen Mäusen ist das natürlich auch nochmal so eine ganz andere Geschichte. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, weil die Diagnose und deine Kinder, das hat sich ja irgendwie alles so geballt damals. Das kam ja alles irgendwie so auf einmal und ich finde, das ist ja ganz erstaunlich, was du da so geleistet hast, also auch ihr als Paar damals, das ist wirklich was, was nicht jeder so, ja, so unbedingt gut wegsteckt. Und wenn ich das so gesehen habe auf deinem Instagram-Account, ich glaube, es war eine schwere Zeit, aber ich glaube, mittlerweile seid ihr da so reingewachsen, habe ich so als Mitleserin so das Gefühl.
Ja, das war ein langer Weg, würde ich mal sagen. Es sind ja jetzt fast 7 Jahre. Und am Anfang war es nicht so einfach. Also am Anfang war ich unheimlich wütend und konnte damit überhaupt nicht umgehen. Also ich war wütend auf die Welt, auf mich selber, auf jeden, der mir gesagt hat, es wird schon gut. Und so positives Denken war überhaupt nicht meins in der Zeit. Und Ja, meine Familie hat mich da ganz stark versucht, positiv zu beeinflussen. Gerade meine Mutter, mit der hatte ich regelmäßig dann Streit. Und mein Mann hat mich so ein bisschen in Ruhe gelassen. Der wusste dann wahrscheinlich, das braucht einfach seine Zeit. Und ja, irgendwann so nach einem Dreivierteljahr habe ich dann irgendwann für mich gemerkt, dass es mir nicht hilft, irgendwie schlecht drauf zu sein oder wütend zu sein, weil ich gemerkt habe, dass ich da mit der Krankheit eigentlich so die Macht über mich gebe. Ne? Jetzt schon im Endeffekt, weil beim Parkinson ist ja auch so, dass es am Anfang noch diese Honeymoon-Phase ist, wie man so schön sagt, wo ich hatte rechtzeitig einen Tremor, ich hatte die Steifigkeit schon im rechten Arm, es war alles so rechtslastig, der Tremor wurde langsam stärker, aber es war alles noch auszuhalten. Also es gab nichts, was ich nicht groß wirklich machen konnte. Und ja, und dann habe ich so die 100-Grad-Wende gemacht und habe gesagt, irgendwie muss ich damit lernen, umzugehen. Jetzt kann man aber nicht von heute auf morgen irgendwie sagen, jetzt ist alles positiv und rosarot. Das kann ich nicht. Es muss schon irgendwas da sein, worüber man sich freuen kann.
Aber ich glaube, es braucht auch eine Zeit des Trauerns, oder nicht? Des Wütendseins und des Trauerns, habe ich manchmal so das Gefühl.
Ja. Ja, wenn man zurückblickt, auch nochmal auf deine Frage zurückkommt, kam natürlich noch ein unerfüllter Kinderwunsch dazu. Also wir hatten 4 Jahre versucht, schwanger zu werden und im Endeffekt im 4. Jahr kam dann die Parkinson-Diagnose dazu. Dann kam es wirklich dazu, dass wir in der gleichen Woche, hatte ich dienstags die Parkinson-Diagnose und donnerstags in der gleichen Woche waren wir beim Kinderwunschzentrum.
Wahnsinn.
Und da war dann so, was ist jetzt schlimmer, ne? Oder ist beides gleich schlimm? Für mich war der unerfüllte Kinderwunsch damals schlimmer. Ich wollte unbedingt eine Familie haben und es hat mich einfach genervt, dass ich dann donnerstags da saß im Kinderwunschzentrum und die mir gesagt haben, okay, sie müssen jetzt erstmal zu ihrer Neurologin gehen und fragen, ob das überhaupt geht, ne? Ohne Medikamente das Ganze weiterzumachen, weil hätte ich Medikamente zu dem Zeitpunkt schon gebraucht, wäre es nicht gegangen. Also ich musste medikamentfrei sein und war dann wieder einen Termin bei der Neurologin abwarten. Die hat dann gesagt, nee, ist alles in Ordnung, sie können das ohne Medikament machen, sie gibt mir ein Ja. Ja, dann hat man noch mehr Druck, ne? Dann weiß man, okay, jetzt muss es irgendwie klappen. Dann hat es 2-mal beim Kinderwunschzentrum nicht geklappt. Und das ist ja auch immer mit Hormonspritzen verbunden und warten und bangen und Entnahme der Eizellen und wieder einsetzen. Und dann haben sie mir noch diagnostiziert, dass ich eine Immunkrankheit habe, eine seltene. Ich habe erhöhte oder sehr aktive T-Killerzellen, nennt sich das. Das heißt, sie greifen irgendwie alles an, was nicht körpereigen ist. Mhm. Somit war es eigentlich so gut wie unmöglich, schwanger zu werden. Und dann haben wir eine Therapie gemacht, die noch im so einem klinischen Stadium ist, aber schon sehr, also bekannt ist, dass sie wirklich sehr gut hilft eigentlich. Hat dann auch geholfen. Wir wussten damals, also man kann sich entscheiden, wie viele Embryonen man wieder einpflanzen lässt. Und wir wussten, okay, das ist die letzte Chance. Das können wir nicht nochmal machen. Und eigentlich wollten wir immer kein Einzelkind, also nicht unbedingt. Und dann haben wir uns entschieden dafür, dass wir das Risiko eingehen und hoffen, also haben gehofft eigentlich, dass es Zwillinge werden, wurden es dann auch. Und dann kam noch hinzu, dass nach 4 Monaten die Schwangerschaft vorbei war und sie zu früh kamen, also geholt werden mussten. Ja, und das waren natürlich alles so Sachen. Da war an Positives erstmal nicht zu denken, so ein Jahr, sage ich mal, nach der Diagnose. Und dann waren wir 4 Monate im Krankenhaus unter extremsten Bedingungen, weil die beiden sind mit 330, glaube ich, und 370 oder sowas Gramm auf die Welt gekommen. Mhm. Dann waren wir 4 Monate im Krankenhaus und dann kamen wir raus und dann gab es den ersten Corona-Lockdown. Das ist eigentlich so das erste Jahr nach der Diagnose.
Was du in dieser ganzen Zeit da in so einem Jahr mitgemacht hast, also du erzählst das jetzt so locker, aber so diese, ich kann mir vorstellen, da kommen ja auch noch so viele andere Gedanken auch noch mit dazu. Also Hast du auch vielleicht mal Gedanken so an die Zukunft gehabt? Funktioniert das überhaupt mit Parkinson und Kinder? Also solche Gedanken kann ich mir vorstellen, kommen ja vielleicht auch noch. Oder hast du das komplett ausgeblendet?
Also wir haben uns damals natürlich schlau gemacht, ob das erblich vererbt werden kann. Das war eigentlich das erste Thema, was ich ausschließen wollte, weil hätte ich eine erbliche, vererbbare Variante gehabt, hätte ich es nicht gemacht. Dann war es natürlich auch mit meinem Mann drüber zu reden, wie stark ist sein Kinderwunsch, weil er natürlich auch ihm klar sein musste, je nachdem wie die Krankheit verläuft, hat er einen sehr großen Part zu tragen. Das hat er so bestätigt, dass er das möchte. Und dann haben wir haben nicht viel drüber nachgedacht dann am Ende. Als so die großen Pfeiler bedacht waren, wir haben beide einen super Rückhalt durch unsere Familien. Und wäre ich in einem Advanced-Stadium, sagen wir mal, gewesen, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Mhm. Aber ich weiß nicht, was kommt. Und insofern habe ich gedacht, wenn, dann jetzt. Und ich habe es auch, es hört sich blöd an, aber es war auch so ein bisschen Zeichen. Entweder jetzt oder gar nicht. Mhm. Und ich habe gedacht, wenn, also immer wenn ich so ein Türchen oder ein Fensterchen sehe, wo ich noch durchhuschen kann, dann probiere ich es wenigstens.
Ja.
Und das hat sich halt alles so zeitgleich ergeben dann auch, ne?
Mhm.
Weil du gesagt hattest, was ein Mensch aushalten kann. Also ich hätte früher nicht gedacht, dass ich sowas aushalten kann. Aber es ist, ich bin der Überzeugung, dass das eigentlich jeder durchhalten kann, wenn er muss.
Mhm.
Weil es gibt ja auch gar keinen Weg dran vorbei, ne? Die Mäuse waren dann da und die mussten gekängurut werden. Da hätte ich nicht irgendwie ausfallen können oder sagen können, ich habe jetzt Nervenzusammenbruch, ich lege mich jetzt irgendwie ins Krankenhaus, ins Bett.
Ja.
Sondern man funktioniert dann halt einfach, ne?
Mhm.
Als wir zu Hause dann irgendwann waren, da habe ich dann so gemerkt, okay, da kam so ein bisschen, also da kam das Thema Depression dann auf, ne?
Mhm.
Und da habe ich, glaube ich, zu lange gewartet, um mir dann auch Hilfe zu suchen, weil man dann auch denkt, man schafft alles. Aber irgendwann holt einen das schon ein.
Ja, und ich glaube, dieser Alltag dann auch mit so zwei kleinen Mäusen, das ist dann natürlich, also ihr habt ja eine ganz lange Zeit dann auch Ängste ausgestanden mit so zwei kleinen und dann endlich zu Hause zu sein und dann den Alltag zu meistern. Ich glaube, dann hat man auch, also man fokussiert sich dann auch, glaube ich, auf den Alltag, dass das alles funktioniert, dass es den Kindern gut geht. Mhm. Ne? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass man sich selber dann nicht so in den Fokus setzt und sagt, ich bräuchte da vielleicht Hilfe.
Ja, dann kann die Corona-Ängste, gerade mit zwei, die so kleinen Mäusen, die sensibel sind auf den Lungen, ne?
Mhm.
Und das ganze Thema, das alleine stemmen zu müssen, war nicht so einfach. Und dadurch hat man, also Fluch und Segen zugleich, ne? Also
ja.
Die Psychologin im Krankenhaus hat mir gesagt, oh, sie haben gerade ihr Päckchen Parkinson ins Regal gestellt und in die hinterste Ecke und irgendwann sagt es, hallo, ich will doch noch geöffnet werden und verarbeitet werden. Und das war tatsächlich so. In dem Moment habe ich einfach gesagt, ja gut, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht das Päckchen auch noch auspacken. Also wenn ich das alles zusammen bewältigen muss, geht nicht. Für mich ist immer so eins nach dem anderen und das konnte ich wegstellen und deshalb habe ich das dann auch zur Seite gepackt. Aber klar, als dann irgendwann der Alltag auch anstrengend wurde, weil die zwei schnell laut und anstrengend und Frühchen haben auch so besondere Merkmale. Die sind entweder zu Tode betrübt oder total überglücklich.
Mhm.
Und beide Situationen sind schwer zu meistern in dem Alter. Und dann hat man noch das Zwillingsthema, dass die sich gegenseitig hochschaukeln.
Ja.
Und die beiden sind zum Glück fit, haben nichts beibehalten, aber dementsprechend haben sie uns auch sehr stark gefordert.
Hast du denn dann irgendwann, ja, du sagst, dann kam so die Depression dazu, wann hast du denn dann angefangen mit Medikation? Als die Kleinen dann zur Welt gekommen sind direkt oder hat es dann auch noch ein bisschen gedauert?
Als die Kleinen zur Welt gekommen sind, hat man mir gesagt, das Beste, was ich eigentlich tun kann für die beiden, ist Muttermilch bereitzustellen. Ne? Und Zwillingsmamas haben oft das Problem, dass sie nicht genügend Milch haben. Und wenn man so, also ich dachte nicht, dass da irgendwann nochmal Milch fließt, weil wenn man so im vierten Monat ist, dann ist der Körper überhaupt noch nicht bereit dafür. Ja. Ich habe dann aber immer alle 2 Stunden wirklich unermüdlich gepumpt, selbst nachts, und dann irgendwann ist es geflossen und irgendwann sind denen die Gefrierschränke sind übergelaufen, dass wir das dann auch irgendwann zu uns rübergeholt haben. Und das habe ich die 4 Monate gemacht, während sie da waren, und dann nochmal 3 Monate, als sie hier waren. Mhm. Und dann nochmal 3 Monate irgendwie aus dem Gefrierfach die Sachen aufzuwärmen. Weil ich wollte schon, dass die möglichst fast ein Jahr, ein Dreivierteljahr Muttermilch kriegen am Anfang. Und dann habe ich mit den Medikamenten angefangen. Also als sie so ein Dreiviertel ein Jahr alt waren ungefähr. Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Ein halbes Jahr nach der Geburt.
Okay. Und dann hattest du das Gefühl, dir ging es dann mit der Medikation besser?
Ja, weil die Situation so extrem war. Mit diesen, gerade so also noch in der Krankenhauszeit, wer ein Frühchen gehabt hat, weiß, das ist so eine Zeit, da muss man zum einen Geduld haben, aber es kann von, es geht ihnen an einem Tag super gut, sie haben so und so viel Gramm zugenommen, bis zum nächsten Tag kommt man in die Klinik und es geht um Leben oder Tod, ja. Und das sind so Höhen und Tiefen, die man durchläuft. Und es liebt der Parkinson natürlich. Mhm. Da war ich wirklich wie paralysiert teilweise. Ne? Ich konnte die teilweise fast nicht wickeln, weil die mini kleinen Windeln und ich mit so einer Kralle irgendwie und total verspannt und gestresst und Todesängste gehabt. Und dann war es natürlich erstmal entspannter, sage ich mal, zu Hause. Und dann kam die Medikation noch dazu und ich habe schon einen Unterschied gemerkt.
Und das ging ja dann auch eine ganze Weile ganz gut mit der Medikation, oder war es dann so, dass du auch schnell mal anpassen musstest? Ich kann mir auch schon vorstellen, dass der Alltag mit so 2 kleinen Kindern doch ziemlich stressig auch ist. Also auch gerade was so Schlaf angeht, und Schlaf und Parkinson ist ja echt so ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht.
Ja, also ich glaube, wir haben die Zeichen so ein bisschen unterschätzt, weil es schwierig war zu sagen, ist das jetzt der Parkinson, der mich so aus dem Gleichgewicht bringt, ne? So dieses, ich bin normalerweise ein ganz ruhiger Typ und total ausgeglichen und entspannt. Und dann kamen die Kinder und das war alles wie weg, ne? Ich war unentspannt, ich habe schnell angefangen, auch bin laut geworden. Ich sag mal, ich war jumpy auch gegenüber meinem Mann. Also wenn er irgendwas gesagt hat, was mich genervt hat oder gestört hat, bin ich ihn auch sehr schnell angegangen und so. Hm. Und sind das jetzt die Kinder und der wenig Schlaf? Ich muss sagen, wir hatten in dem Sinne Glück, weil die hatten einen Schlafrhythmus drin vom Krankenhaus.
Ah ja.
Mhm. Also die haben alle drei, vier Stunden haben die so 4 Stunden geschlafen. Mhm. Deshalb nachts sind wir einmal wach geworden ungefähr, haben die gefüttert, fertig gemacht, nochmal gewickelt, und dann haben sie sich vielleicht so um 6 Uhr dann nochmal gemeldet. Also das muss ich sagen, das war Luxus, den wir mit aus den 4 Monaten Krankenhaus mit rausgenommen haben. Trotzdem, was mich gestresst hat, war die Lautstärke. Also dieses ewige Schreien, und die beiden haben von Anfang an nur Blödsinn im Kopf gehabt. Und also das hat mich unheimlich. Also ich muss schon sagen, ich hatte innerlich schon Aggression. Mhm. Ja. Aber wenn man jetzt mal mit Müttern spricht, die auch ehrlich mit ihrer Situation umgehen, ist das normal, ja. Ich glaube, bei mir war es verstärkt durch den Parkinson, kam das noch dazu. Mhm. Aber nicht mal Parkinson symptomatisch, sondern ich habe diese Anfangsmedikation,
die Agonisten?
Die Antagonisten habe ich nicht so gut vertragen.
Mhm. Okay.
Also deswegen kamen wir dann irgendwann relativ schnell, sage ich mal, auf das Levodopa. Und dann auch irgendwann relativ schnell auf die den Gehirnschrittmacher mhm. zu machen.
Ja, da ging es dann ja mit dir weiter. Das finde ich ja total, das finde ich schon erstaunlich. Du hast schon die tiefe Hirnstimulation. Und das finde ich ja total spannend, weil auch das ja so eine Thematik ist. Das ist etwas, was ich früher ganz ferngeschoben habe von mir. Allerdings, als ich die Diagnose bekommen habe, war es auch immer so, ach, tiefe Hirnstimulation. Mittlerweile ist da ja ganz viel passiert und ich kenne ganz viele, die haben und denen es gut damit geht. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist ja auch ein großer Eingriff. Ne? Ich glaube, der einen auch, was man so von der Psyche her nicht so verachten darf, ich glaube, das fordert einen ganz schön heraus. Und ich stelle mir auch vor, also wie habt ihr das hinbekommen, so als Familie? Also so die tiefe Hirnstimulation, vielleicht kannst du auch gleich erstmal erklären, was das ist, weil wir haben ja bestimmt auch Zuhörer, die gar nicht wissen, wovon wir beide jetzt hier gerade reden.
Also ich habe immer gedacht, auch so wie du, damit muss ich mich am Ende beschäftigen. Ne? Das hört sich jetzt schlimm an, aber wenn man sozusagen keine anderen medikamentösen Möglichkeiten mehr hat oder wenn der Sport nicht mehr ausreicht. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn ich zittere bis zum geht nicht mehr und was weiß, was noch dazu kommt, dann muss ich mich mit dem Thema tiefe Hirnstimulation beschäftigen, weil man einfach die Symptome nicht mehr aushält. Ne? So habe ich mir das vorgestellt, weil der Gedanke war so gruselig, irgendwie jemand doktort am eigenen Gehirn rum. Mhm. Also ich habe immer zu meinem Mann auch gesagt, lass mich im Rollstuhl sitzen, ist es mir alles egal, aber ich hoffe, dass ich mein Gehirn, also meine Denkfähigkeit im Großen und Ganzen beibehalten kann. Ne? So, ich glaube, das denken die meisten wahrscheinlich, aber ja, jeder ist anders. Aber also das war schon gruselig und die tiefe Hirnstimulation ist, im Endeffekt, man kriegt so wie zwei Elektronen, also ich sage immer so zwei Schachschlickspieße in den Kopf reingesteckt ins Gehirn. Und da werden Löcher in die Kopfdecke gebohrt und dann werden die reingesteckt. Und die werden dann über ein Elektrodraht sozusagen über den Hals verbunden mit einer Batterie, die dann in der Schulter sitzt. Auf jeden Fall, die gibt dann Stromimpulse an die Elektroden im Gehirn und die, ja, ich habe auch so das Gefühl, dass die Ärzte nicht so richtig wissen, was da passiert. Also die blockieren zum einen, eine Elektrode wird verwendet gegen den Tremor, so wie ich das verstanden habe, und eine Elektrode ist eher Richtung Steifigkeit unterwegs und die locker, also die eine lockert das irgendwie auf, also die Steifigkeit ist weg oder wird minimiert, das ist auch bei jedem anders. Und die andere blockt den Tremor.
Das ja, ist total eigentlich so spannend.
Auch das typische Bild, was man manchmal so in sozialen Medien oder so sieht. Ja. Ne? Jemand zittert und kann sich kaum bewegen und dann wird das Ding angeschaltet und wie ein Wunder kann der dann laufen und zittert nicht mehr. Mhm. Und als mein Arzt dann damit kam, war ich auch verunsichert, weil ich dann kommt man in diese Situation, wo man denkt, ist es bei mir jetzt so schlimm? Habe ich so die Symptome, dass jemand sagt, ich brauche es jetzt schon? Weil man auch oft überhört, was die Ärzte natürlich sagen. Ne? Also ich bin auch immer eher jemand, ich sehe viele Dinge eher negativ, wenn ich aus so einem Termin rauskomme. Und mein Mann ist eigentlich immer dabei, weil der hört immer nur das Positive. Die erinnert mich dann an die positiven Dinge. Also,
ah ja, super.
Das wird halt heutzutage anscheinend gemacht, weil Studien gezeigt haben, dass sich Patienten, die frühzeitig die tiefe Hirnstimulation bekommen haben, man das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen kann.
Okay, sehr spannend.
Das war damals die Argumentation meines Arztes. Und bei mir war es wirklich so, dass ich viele psychische Probleme bekommen habe. So Antipathie gegenüber Arbeit und dass ich so die Motivation, die intrinsische Motivation verloren habe für viele Dinge, was früher überhaupt nicht so war. Also ich bin früher einfach gelaufen, ja, und das war schon sehr spürbar. Auch im Job hat mich das an Stellen gebracht, wo ich dann auch tatsächlich krankgeschrieben wurde von meiner Neurologin. Und So diese, in dieser Situation waren wir dann, als ich bin regelmäßig zu meiner Neurologin gegangen hier vor Ort, war aber immer einmal im Jahr in einer Klinik nochmal, habe da einen Termin wahrgenommen und habe das immer nochmal so aus klinischer Sicht überprüfen lassen, auch um einfach nochmal zu gucken, dass man ein bisschen näher dran an der Forschung ist. Ne?
Ja.
So, was gibt's Neues, wie sehen die das? Und die haben das vorgeschlagen. Meine Neurologin war nicht begeistert. Die hat gemeint, sie haben Kinder, sie haben Zwillinge, sie sind Mutter, sie sind junge Mutter. Und so im Nachhinein kann ich ihre ganzen Bedenken total verstehen, weil das ist eine echt schwierige Zeit, die man durchläuft. Aber ich laufe immer mit, okay, da ist eine Chance, die muss ich wahrnehmen.
Ja.
Also für mich war das, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, ich kann nicht in einem Jahr hier sitzen und überlegen, was wäre gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Wäre es dann besser? Also so würde ich, so funktioniere ich. Und wenn es schlecht läuft, ja, dann läuft es schlecht. Ne? Also irgendwie, da sehe ich dann oft das Positive. Und dann ist mein Mann noch im Hintergrund, der hat eine medizinisch, stark Mediziner geprägte Familie und die haben natürlich auch gesagt, das ist eine Standard-OP, ne? Gibt's schon lange, keine Sorge. Aber das ist schon ein hartes Ding. Weil
ja, das glaube ich.
Ich weiß nicht, ob viele, manche Kliniken machen es nicht mehr im Wachzustand, aber meine Klinik wollte das im Wachzustand. Ja. Und das, ohne den Wachzustand war es schon schwer. Und als ich dann geht man so eine Woche in die Klinik und wird durchgecheckt, um zu gucken, ist man dafür wirklich geeignet, also vom körperlichen und Gesundheitszustand her. Und da kam das Thema dann auf, ja, nee, das ist eine Wachzustands-OP, ja. Logisch, ne, ist am Gehirn.
Ja.
Klar, kennt man aus allen Filmen, ne? Du musst wach sein, damit sie gucken können, redest du noch, wie verhalten sich die Symptome und so weiter. Und da, das war so, ich weiß noch, am letzten Tag kam der, macht die auch schlau, am letzten Tag kam der Neurochirurg. Und als er mir das gesagt hat, da war ich kurz davor, innerlich auszurasten. Ne? Und dann habe ich ihm auch gesagt, ich kann das nicht. Wie stellen Sie sich das vor? Weil er dann genau beschreibt, wie das gemacht wird. Und für mich war die schlimmste Situation, mir vorzustellen, dass du wach bist, während sie dir diese Apparatur aufsetzen. Das ist so wie so ein Käfig, mit dem du fixiert wirst, damit du dich keinen Millimeter bewegen kannst. Und dann, wenn das sitzt, dann werden dir zwei Löcher in den Kopf gebohrt. Und das konnte ich mir nicht vorstellen, dass da nicht der Urinstinkt greift und man vor lauter Panik davonrennen will. Das war für mich eigentlich so der Moment, wo ich gedacht habe, nee, das geht nicht, das kann ich nicht. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, wie soll ich das machen? Und die Klinik, das ist so das Einzige, wo ich denke, da machen es vielleicht andere besser. Also die hatten keinen psychologischen Support. Es haben wenig Kliniken, habe ich das Gefühl.
Ah, okay.
Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich brauche einen Psychologen. Vorher.
Ja.
Am besten, der mit reinkommt. Nachher. Weil ich hatte wirklich Angst, was diese OP so von meiner Persönlichkeit im Wesen macht, ne?
Also ich kenne das tatsächlich auch von anderen Erkrankten, dass die wirklich auch mit einem Psychologen auf diese OP mit mehreren Sitzungen vorbereitet werden, um so Handwerkszeug auch zu bekommen. Was ist in der OP?
Genau.
Wenn genau solche Situationen eintreten, dass ich auf einmal Panik kriege. Okay.
Mir wurde einfach gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie bekommen ein Mittel, das Scheißegal-Mittel, haben Sie es genannt, ja, es ist alles egal und das kann man sich in dem Moment nicht vorstellen, aber das war tatsächlich so. Also jetzt, wenn ich, aber das weiß man ja vorher nicht, ne, denkt immer, ja, bei mir wird es nicht wirken, bei meinem Adrenalinstoß. Und ich habe dann angefangen, mir selber zu überlegen, okay, was brauche ich? Habe dann irgendwie über eine Bekannte. Ich habe das dann auf Social Media geteilt, diesen ganzen Prozess und auch diese Ängste. Und das hat mir echt geholfen, weil sich dann Freundinnen gemeldet haben, die mir Yoga empfohlen haben. Oder dann war eine Dame dabei, die hat so Körperreisen mit einem gemacht, die gesagt hat, okay, stell dir vor, du bist in der Situation, wo in deinem Körper kannst du hingehen, um dich zu verstecken sozusagen, oder
ja,
was tut dir gut, was kannst du dir vorstellen, und dann so das geübt hat mit mir. Und dann habe ich mir noch zwei Life-Coaches geholt, also die auch so in die psychologische Richtung gingen, die eine ein bisschen rationaler und die andere sogar eher so spiritueller Natur. Und mit denen habe ich auch ein paar Sitzungen gemacht, weil ich mir nicht, also ich habe auch mit vielen gesprochen, die das schon gemacht haben, aber es sind halt oft, ich habe niemanden gefunden, der in meinem Alter war. Also damals habe ich auf Instagram, deshalb habe ich den Kanal auch eröffnet, weil ich jemanden haben wollte, der das schon gemacht hat und der mir das erklären kann, wie das sich anfühlt. Und ich habe aber nur mit drei Leuten sprechen können. Einer war ganz jung, aber der hat es unter Vollnarkose gemacht. Das geht auch. Manche Kliniken machen das auch. Und dann mit zwei älteren Patientinnen. Und das war ganz klar, die haben gesagt, sie haben die Sekunden gezählt, bis sie diese OP machen konnten. Und es war bei mir natürlich genau das Gegenteil. Bei denen waren die Symptome schon so schlimm, dass sie natürlich sich darauf gefreut haben, auf diese OP. Und bei mir waren sie aber noch nicht so schlimm, sodass ich gesagt habe, oh Gott, was ist, wenn es das verschlimmert oder wenn was ganz blöd läuft, ne? Man fängt dann ja so an, drüber nachzudenken. Und das ist schon echt eine schwierige Zeit. Und ich glaube, auch eine Herausforderung, vielleicht aber auch gut ist, dass wenn man nach dieser Woche der Prüfung in der Klinik als dafür gut befunden wird für die OP, hat man 4 Wochen Zeit. Da wird sofort der Termin gemacht und in 4 Wochen ist man dann dran. Und ich hatte das Gefühl, okay, einerseits gut, dass es nicht länger dauert, weil dann kann man sich noch mehr Bilder im Kopf machen.
Ja,
andererseits sind 4 Wochen auch nicht so eine lange Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Ne? Aber ja.
Aber am Ende ist alles gut gelaufen. Und wie lange ist das jetzt her?
Wann habe ich es gemacht? Jetzt haben wir 2018, 2021.
Und du bereust es nicht?
Zwischenzeitlich hatte ich es mal gedacht, dass ich es bereue, aber jetzt so, es hat 2 Jahre gedauert, um es richtig einzustellen.
Ah, okay. Das hat also, die Einstellung hat so lange gedauert, dass es für dich ein gutes Gefühl war.
Ja, und da hat mir die Psyche wieder auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es Einstellungen gab, die mich psychisch auch echt gefordert haben. Und das finde ich schwierig. Also, aber körperlich, war der Tremor auch lange Zeit ein Problem, den in den Griff zu kriegen. Aber jetzt haben wir eine ganz gute Einstellung gefunden.
Sehr schön,
und jetzt bin ich zufrieden und froh, dass wir es gemacht haben.
Für heute sage ich vielen Dank an Imke, die ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Beim Zuhören und im Gespräch war ich immer ganz gespannt und konnte es kaum glauben, was da so alles in ihrer Zeit dazugekommen ist. Neben dem großen Kinderwunsch, der Diagnose Parkinson, dann die Geburt der Zwillinge als ganz, ganz kleine Frühchen und noch der Corona-Lockdown. Und wie sie das alles gemeistert hat und was ihr geholfen hat, darüber komme ich mit Imke nächsten Monat, den ersten Dienstag um 18 Uhr bei Dopamin, das Parkinson-Magazin, noch einmal ins Gespräch. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend.